Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir starten auch gleich mit den Kollegen von Salve TV. Geht's nun nach Dornburg. Und es wird tierisch und jedes Pferdemädchen darf sich jetzt freuen. In dem seit über 25 Jahren bestehenden Gestüt des Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsguts in Buttelstedt befindet sich nach der Zuchtanlage Meurer der zweitgrößte Bestand der beliebten Pferderasse Haflinger in Thüringen. Über die Zuchterfolge, die seit 1956 in Jena erfolgreich begannen, erzählt der Bereichsleiter Frank Walter.
In Dornburg sind die Haflinger los. Hier befindet sich nach der Zuchtanlage Meurer der zweitgrößte Bestand der beliebten blonden Pferde. Das Gestüt des Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsguts in Buttelstedt besteht seit über 25 Jahren. Die ganz erstaunlichen Zuchterfolge haben 1956 zunächst in Jena ihren Anfang genommen. Frank Walter hat in Dornburg den Hut auf. Er erzählt uns, wie alles begann.
1956 kamen die ersten Haflinger damals aus Österreich, war ein Zuchthengst, der Sturm, und 7 Haflingerstuten plus ein Stutfohlen, die hier aus Österreich importiert wurden. Damals initiiert vom Institut von der Friedrich-Schiller-Universität, die unter Professor Schwag damals nach Wagenpferden suchten, nach Gespannpferden, nach Arbeitstieren, weil ja damals das Pferd noch wichtig war für die landwirtschaftliche Nutzung. Man entschied sich dann für die Rasse Haflinger, die in Österreich und in Südtirol und damals auch schon in Bayern gezüchtet wurden. Und wie schon eingangs erwähnt, sind die ersten Haflinger damals aus Österreich hier importiert worden, damals mit dem Zug nach Jena-Zweetzen gebracht worden und von dort aus mit Mitarbeitern nach Zweetzen in das Gut geführt worden. Und die Grundlage der Thüringer Zucht fand dann auch in Jena-Zweetzen statt. Dornburg war mal ein Zweigbetrieb vom VEG, vom volkseigenen Gut Jena-Zweetzen, und war prädestiniert für die Aufnahme von der Haflingerherde, die ja vorher in Zweetzen stand, mit allen Außenanlagen, Stallungen. Und somit ist die Herde 1999 hier nach Dornburg überführt worden.
Frank Walter berichtet über das Team in Dornburg und über den Tierbestand.
Ja, das Team unserer Mitarbeiter umfasst 5 Leute. Ich habe zurzeit noch einen Saisonarbeiter hier, der für die Weide hauptsächlich verantwortlich ist. Wir betreuen auch noch eine Bullenherde, die hier die Leistungsprüfung absolviert für den Rinderzuchtverband, für den Thüringer Rinderzuchtverband und Kunetix, die wir in Dienstleistung hier absolvieren. Deswegen eine halbe Arbeitskraft, die hier dafür abgestellt ist. An Haflingern haben wir hier 13 Zuchtstuten stehen mit entsprechender Nachzucht. Und das ist auch im damals Einigungsvertrag festgehalten worden, dass diese komplett aus Ledestuten bestehen soll, also Staatsprämienstuten, und entsprechend mit Nachzucht jedes Jahr belegt werden sollen. Also wir haben hier jetzt im Moment, habe ich 13 Fohlen da, die alle zur Fohlenschau bewertet wurden. Da gibt es eine Bewertungskommission aus dem Zuchtverband, die jedes Fohlen unabhängig, also neutral bewerten und nach dem Zuchtstandard, der besteht, dem Haflinger Zuchtstandard oder Edelblut-Haflinger Zuchtstandard. Wir haben hier 2 Rassen hier stehen, die man auch als Fachmann nicht unterscheiden kann, aber das ist damals eine politische Entscheidung gewesen von den Österreichern bzw. von den Italienern, die das Stutbuch führen, dass die Stuten oder Haflingerpferde mit mehr als 1,56% Araberanteilen keine Haflinger mehr sind, sondern Edelbluthaflinger. Und somit haben wir hier 2 Rassen stehen, die hier züchterisch bearbeitet werden bei uns. Wir haben seit 13 Jahren ein Zuchtprogramm, was ausgearbeitet wurde von damaligen Zuchtleiter Dr. Matthias Karwatt, um wieder mehr Araberanteile in die Edelbluthaflinger hineinzukreuzen. Nachdem die Haflinger dann in den 60er Jahren auch züchterisch bearbeitet wurden und die Mechanisierung und Technisierung so weit vorangeschritten ist, dass die Pferde weniger in der Land- und Forstwirtschaft Einsatz fanden, man sich einen neuen Einsatzbereich ausdenken musste. Und da der Haflinger vom Charakter sehr gutmütig ist, also als Freizeitpferd auch geeignet ist, hatte man über die Einkreuzung damals schon in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre den Haflinger eleganter gemacht, mehr zum Reitpferd auch umgezüchtet. Und das ist über den Araber, der ja bei der Begründung der Haflinger Rasse Mitte des 19. Jahrhunderts auch maßgeblich beteiligt war, mitgeholfen. Und somit haben wir hier einen ganz Teil an Stuten, die auch hochprozentig, also mit viel Araberblut, ausgestattet sind.
Den Fohlen gilt derzeit im Gestüt besonderes Augenmerk. Eine solide Ausbildung der Pferde von Anfang an ist wichtig.
Schwerpunkt bei uns ist, Sie haben ja, oder Sie sehen das ja jetzt, es sind ein ganz Teil Fohlen hier in der Herde, die in der Herde dann großgezogen werden. Und wenn die 2,5-jährig sind oder 3-jährig sind, werden die ausgebildet. Das heißt, sie werden zum Reit- oder Fahrpferd gemacht, weil ja das schlussendlich das Ziel ist, dass die Pferde entsprechend auch ausgebildet verkauft werden. Wie das passiert, ist also nicht so, dass man, wenn die dreijährig ausgewachsen sind, man sich draufsetzt, Sattel drauf und draufsetzt und dann geht's los. Also das bedarf einer ziemlich langen Vorbereitung auch, dass das Pferd eine solide Grundausbildung fachlich richtig ausgebildet erhält, sodass das dann auch sicher dem neuen Nutzer, dem Käufer zur Verfügung steht, als Reit- oder Fahrpferd, je nachdem. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, die so vorm Frühstück wird hier die Grundversorgung gemacht. Die Pferde werden gefüttert, geputzt. Unter Umständen, wenn das Wetter das zulässt, kommt die auch auf die Koppel raus, weil das ist eine relative Herde, das sind jetzt hier 30 Stück. Und wenn die über die Koppel laufen, alle zusammen und rennen, dann kann es passieren, dass die Grasnarbe kaputt gemacht wird. Und somit ist eben, wenn es halbwegs trocken ist, nur die Möglichkeit, dass die auf die Koppel kommen. Aber das ist zumeist, wenn die Möglichkeit ist, auf jeden Fall so, wird so gemacht. Wir haben noch eine kleine Hengstherde in Jena stehen, auf dem Jägerberg, die ein bisschen separat von unserer Stutenherde hier dort groß werden. Die kommen im Winter dann auch hier rein, werden hier auch gefüttert, normal auch gearbeitet. Die ersten Dreijährigen, die dann nach dem Kastrieren vorbereitet werden für die Ausbildung, werden dann auch schon separiert, werden dann ausgewählt, sodass die dann Anfang des Jahres im Januar, Februar, wie gesagt, eine Ausbildung zugeführt werden. Und je nachdem, es gibt auch unterschiedliche Charaktere, also es ist nicht so, dass jedes Pferd gleich ist, dass man sagt, hier, wir brauchen hier 3 Monate pro Pferd für die Ausbildung, dass die straßensicher als Gespannpferde sind oder als Reitpferde sicher, das ist individuell unterschiedlich. Also die Futterversorgung passiert hauptsächlich von unserem Stammbetrieb. Wir sind ja seit 2022 gehöre ich zum Land, zum Thüringer Land für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Und Referat 36 nennt sich das und gehören seitdem, wie gesagt, zum Land. Und die Versorgung passiert über das Thüringer Lehrprüfen-Versuchsgut nach wie vor in Buddelstedt. Also die für uns das Heu werben auf unseren Flächen und einfahren. Strohversorgung ist genau dasselbe. Kraftfutter in Form von Hafer wird auch geliefert vom TL4BG und die speziellen Müsli-Sorten, die kaufen wir bei einem Betrieb hier in der Nähe. Ansonsten ist der Haflinger eigentlich sehr futtergenügsam. Sie sehen hier, wenn Sie reingucken, da ist viel Stroh, was hier verzehrt wird. Das ist also nicht so, weil wir einen Mangel an Heu haben, sondern weil die auch gerne Stroh fressen. Und der Haflinger aus der Geschichte her neigt ein bisschen dazu, wenn sie viel eiweißreiches und energiereiches Futter bekommen, dass sie auch mal sehr zunehmen, also konditionell fett werden. Und deswegen gibt es eben relativ viel Stroh und die werden auch dann zum Teil regelmäßig gearbeitet auch. Das ist hier zum Beispiel eine Jungstute, eine Dreijährige, die jetzt in Arbeit ist und im Herbst noch ihre Eigenleistungsprüfung absolvieren muss, die, wie gesagt, täglich eine Arbeit erfährt. Die Haflinger dürfen eine Fuchsfarbe in allen Schattierungen haben. Und Schattierungen gibt es zig, also vom ganz hellen Lichtfuchs bis zum fast schwarzen Kohlfuchs. Aber Langhaar muss immer weiß sein. Und das ist ein schöner Rotfuchs hier. Da Da ist eben der Kontrast zum Langhaar noch viel deutlicher, viel schöner zu sehen. Das ist unser jüngster Zuchthengst, den wir hier im Bestand haben, der im November in 24 zur süddeutschen Körung in München das positive Körurteil erhalten hat. Der darf also in Süddeutschland, in allen süddeutschen Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen als Deckhengst genutzt werden.
Ganz besonders verdient gemacht hat sich im Gestüt Dornburg der Sandor.
So, hier haben wir unseren ältesten Zuchthengst stehen. Zuchthengst ist er nicht mehr, seit 2 Jahren haben wir ihn rausgenommen aus der Zucht, weil er hier den wohlverdienten Ruhestand erhält. Der ist 30 Jahre alt geworden, jetzt im Februar. Hat eine enorm gute Nachzucht gebracht, hat die Haflinger Zucht in Thüringen und auch in Bayern verbessert. Wenn Sie, egal welches Pferd Sie angucken hier bei uns oder im Bayerischen, also im Allgäu im Speziellen, da gibt es Pedigrees, wo der Sandor immer zu enthalten ist, auch manchmal zweimal. Und wie gesagt, vor 2 Jahren haben wir aus der Zucht rausgenommen, weil er jetzt als Ruhestandspferd hier seinen Lebensabend verbringt. In der Regel ist es so, dass im Speziellen bei den Zuchtstuten, dass die, wenn sie zwischen, je nachdem auch, was sie für Nachzuchtleistung bringen, wenn mal gute weibliche Nachzucht ist, dass also diese Familie, die Stutenfamilie erhalten bleibt, wird die Stute zwischen 12. und 15., 18. Lebensjahr verkauft. Es gibt ja auch Freizeitleute, die auch mit älteren Pferden, mit 12 oder 15 ist das Pferd im besten Lebensalter, noch gut was anfangen können. Und das Pferd hat dann noch 20 Jahre ein gutes Leben bei dem neuen Besitzer. Bei ihm ist es anders, er bleibt bei uns, weil er hier gedient hat bis vor 2 Jahren, bis vor 3 Jahren. Und nach wie vor, auch die letzten Fohlen waren auch gut platziert. Da gab es hier aus dem Nachbarort einen Züchter, der hat seine Stute noch mal decken lassen. Da hat er den Reservesieg in München zur Körung mit Starolo geholt. Und also nach wie vor, auch im hohen Alter, hat er gute Nachzucht gebracht. Und deswegen bleibt er hier, bis er stirbt.
Damit die Verdienste des einstigen Deckhengstes unvergessen bleiben, wurde Sandor an der Fassade des Verwaltungsgebäudes des Gestüts entsprechend verewigt.
Kommen wir nun zum Thema Kunst und einem Beitrag aus Jena. Rund ein Drittel der städtischen Kunstsammlung Jena umfasst Werke aus der DDR. Seit kurzem ist eine Auswahl der rund 3000 Skulpturen, Gemälde und Grafiken im Stadtmuseum zu sehen. Die Ausstellung bildet eine große Vielfalt der Themen und Handschriften ab, die angesichts staatlicher Zensur erstaunt. Wir schauen uns mal für Sie um.
Wer Einheitsbrei sucht, wird dieser Tage vergeblich durch die Kunstsammlung gehen. Die aktuelle Sonderausstellung »So viel Silber im Grau« zeigt Arbeiten von über 134 Künstlerinnen und Künstlern aus den Jahren 1945 bis 1989. Nur etwa 12% des Bestandes für die Schau auswählen zu können, hat den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet. Mit mehr als 300 Werken hängen die Wände dennoch so voll wie sonst selten.
Wir waren, als wir das dann letztlich an den Wänden hier gesehen haben, auch überrascht, wie vielstimmig dieser Chor dessen ist, was wir bei uns in der Sammlung haben. Und die Handschriften, die hier sind, da sind viele herausragende Arbeiten dabei, sowohl inhaltlich wie auch formal. Und ich denke, das ist eine Ausstellung, die den Osten Deutschlands und das, was dort in der Kunst bewegt wurde, vor allem in den 70er und 80er Jahren, in schöner Weise abbildet.
Namhafte Künstler wie der Jenaer Maler Luther Zitzmann wechseln sich mit unbekannteren Kollegen ab. Viele Bilder sind erstmals öffentlich zu sehen. Dabei beherrschten einige Kunstschaffende das Spiel mit versteckten Botschaften, während andere die Situation im Land unverblümter kommentierten.
Da schabte man manchmal entlang an dem, was die Offiziellen bereit waren zu tolerieren. Da riskierte man unter Umständen auch, dass eine Mappe, die produziert wurde, nicht verkauft werden durfte oder bestimmte Teile davon nicht, dass auch mal eine Ausstellung geschlossen worden ist, die schon begonnen hat. Das konnte alles passieren und es gab auch eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, wo das passiert ist. Aber es gab auch ein Feld, in dem man sich bewegen konnte. Und So schnell und so konsequent war das auch wieder nicht.
Kurz nach der Vernissage wird die Schau bereits gut besucht, sowohl von Zeitgenossen als auch von kunstinteressiertem Nachwuchs. Die Ausstellung ist noch bis Mitte November im Stadtmuseum zu sehen.
Und nun werfen wir einen Blick nach Bad Berka. Dort ist im Freibad der Sommer noch lange nicht vorbei, denn das Freibad Bad Berka nahm am 29. August einen Schwimmbadlifter in Betrieb. Dieser Lifter ist eine Vorrichtung, die es Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht, sicher und selbstständig in das Schwimmbecken ein- und auszusteigen.
Der Lifter hat eine Hubkraft von 180 Kilogramm und der Auslegearm ist um 360 Grad schwenkbar. Speziell für bewegungseingeschränkte Personen wurde der Sitz entwickelt und bietet dem Benutzer sicheren Halt in allen Phasen des Transfers. Der Lifter kann eigenständig bedient oder bei Bedarf von mitgebrachten Therapeuten unterstützend genutzt werden. Das Fachpersonal im Freibad gibt eine entsprechende Einweisung zur Bedienung. Natürlich steht das Gerät auch den Gesundheitseinrichtungen vor Ort für therapeutische Zwecke zur Verfügung und ist damit ein weiterer Schritt in Richtung Gesundheitsstandort Bad Berka. Die Gesamtkosten des Lifters belaufen sich auf ca. 18.931 Euro brutto. Davon 16.359 Euro für den Lifter, 845 Euro für die Bodenhülse, 824 Euro für den Einbau der Bodenhülse und 903 Euro für die Lieferung mit Einweisung. Die Beauftragung erfolgte am 31.03.2025. Der zugesagte Liefertermin Ende Mai 2025 konnte wegen Lieferproblemen bei den Elektrokomponenten des Lifters vom Hersteller leider nicht eingehalten werden.
Mit den Kollegen vom Saale Info TV blicken wir nun nach Pößneck. Dort wird gefeiert. 20 Jahre Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität. Mit 124 Zimmern, tollen Küchen und vielfältigen Aufenthaltsbereichen bietet das Wohnheim den Bewohnern fast schon richtigen Luxus. Katrin Zehntner, die Leiterin des Wohnheims, erzählt stolz von den vergangenen Jahren und freut sich, dass so viele beim Jubiläum mitfeiern.
20 Jahre Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität Pößneck. Das Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität Pößneck feierte sein 20-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Mit insgesamt 124 Zimmern und 180 Betten, sowohl in Doppel- als auch in Einzelzimmern, ist das Wohnheim bestens ausgestattet. Auf jeder Etage stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern moderne Küchen sowie Kommunikationsräume zur Verfügung, die zum gemeinsamen Austausch und Kochen einladen. Im Untergeschoss sorgen Fitnessraum, Bibliothek, Tischtennisplatten und eine Darts-Ecke für abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Langeweile kommt hier also garantiert nicht auf.
Wir freuen uns, dass heute so viele Gäste erschienen sind, unserer Einladung gefolgt sind zum 20-jährigen Jubiläum. Was gibt es zu sagen? Wir sind ein Lehrlingswohnheim in alten Mauern. Freuen uns, dass das so modern eingerichtet ist, dass das auch so angenommen wird und dass uns auch so viele folgen und dass unsere Betriebe uns zahlreich unterstützen.
Wir feiern heute hier 20 Jahre Lehrlingswohnheim Pößneck am Standort am Viehmarkt. Schon 20 Jahre ist es her, als hier nach der Landesgartenschau im Jahre 2005 unser Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität eröffnet hat und ein wichtiger Bestandteil unseres Bildungscampus zusammen mit der Berufsschule und der Euroschule und auch künftig im Zweigebäude mit der Volkshochschule und der Musikschule hier in Pößneck ist. Wir sagen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren hier sich ums Gebäude, aber auch um unsere Lehrlinge gekümmert haben, die hier untergebracht sind, und wünschen uns für die nächsten 20 Jahre alles Gute für unser Lehrlingswohnheim hier in Pößneck.
Ein besonderer Höhepunkt des Jubiläums war der Auftritt von John Kallenbach und Mitgliedern seiner Invictus Kick- und Thai-Box-Schule. Mit einer eindrucksvollen Vorführung begeisterten sie die Gäste und sorgten für viel Applaus.
wenn wir davon ausgehen, dass der Standort Pößneck in Thüringen eine lange, lange Tradition im Rahmen der Ausbildung für Medienberufe hat, so stand vor 20 Jahren die Frage, wie wird es weitergehen? Welche inhaltlichen Ziele wären? Was macht man mit der Lehrausbildung? Wie wird die Ausbildung für medientechnische Berufe, die die letzten 50 Jahre hier zu Hause war, einmal in der Kartause, manche werden sich noch erinnern, dann später in der Wohlfahrtsstraße, alles waren die Jahre gekommen. Keiner wollte mehr nach Pößneck kommen in der Ausbildung, weil sie gesagt haben, nee, da schicken wir unsere Kinder nicht hin, das Niveau entspricht nicht unseren Vorstellungen. Und da haben wir uns mit vielen, vielen Partnern Gedanken gemacht, auch vor allem mit dem Land Thüringen, wie können wir den Standort in Thüringen erhalten. Denn es hatten sich damals Erfurt, Leipzig und Pößneck darum beworben, diese inhaltlichen Ziele weiterzuführen. Und die medientechnische Ausbildung, die Medienausbildung, wie gesagt, auf großer Tour in neue Bahnen zu lenken. Wir hatten gute Argumente, da wir mit dem grafischen Großbetrieb eine sehr gute Zusammenarbeit gepflegt haben hier in Pößneck. Und der grafische Großbetrieb uns gesichert hat, hat gesagt, wir werden jedes Jahr 60 Jugendliche ausbilden auf dieser Grundlage. Und so sind wir an und für sich im Rahmen der Gesamtstrukturausbildung dahingehend gekommen, dass wir mit den Bezirken damals, die dann in Bundesländer übergegangen sind, gerade zu diesem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, jawohl, wir machen hier eine Einrichtung, die mit 120, 160, 180 auszubildenden Plätzen eine große Chance für die Zukunft hat. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, jawohl, wir nehmen 6 Millionen Euro in die Hand, investieren in eine Industriebrache, die möglicherweise den Abbruch preisgegeben wird, die Chance hat, als denkmalsgeschütztes Objekt im neuen Gewande entstehen zu können. Und ich bin auch überzeugt davon, was wir damals mit vielen, vielen Partnern geschafft haben, wird über die Jahrzehnte hinweg künftig uns beweisen, dass wir recht hatten. Und ich glaube, die 20-jährige Investitionen, die schon heute so lange stehen, geben uns einen Eindruck darüber. Ich bin selber erstaunt, wie schön das alles noch ist. Ich bin selber erstaunt, wie klug wir damals investiert haben. Und ich bedanke mich bei all den Partnern, die letztendlich an uns geglaubt haben, die mitgemacht haben und die letztendlich viel, viel Geld, viel Ideen und viel, viel Kraft investiert haben, um Strukturen für die Zukunft, neue Wege zu schaffen.
Das Fest verdeutlichte einmal mehr, dass das Lehrlingswohnheim nicht nur Wohnraum, sondern auch ein Ort der Begegnung, Gemeinschaft und Entwicklung ist.
So, liebe Zuschauer, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen von Thüringen TV. Also, bleiben Sie dran.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment. Thank you.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Kommen wir nun zu Baustellen-News aus Altenburg. In der Johannesstraße droht ein Haus einzustürzen. Dementsprechend wurde aus Sicherheitsgründen die Straße gesperrt, ganz zum Ärgernis der Anwohner. Allerdings muss das einsturzgefährdete Haus nicht abgerissen werden. Eine spezielle Stützkonstruktion wurde nun im Dachstuhl angebracht, um das Gebäude am kompletten Zusammensturz zu hindern.
Es ist ein Ärgernis. Nachdem in ganz Altenburg Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt sind, musste wegen dem drohenden Zusammenbrechen eines Hauses auch die Johannesstraße komplett gesperrt werden. Doch was passiert in dem einsturzgefährdeten Haus? Nachdem der Dachstuhl nachgegeben hatte, drohte der Zusammenbruch. Inzwischen wurden schadhafte Teile des Hauses abgetragen und der Dachstuhl wird mit einer Stützkonstruktion gesichert. Das alles lief deutlich besser, als die Bauexperten erwartet hätten.
Also wir haben jetzt ein Notsicherungsgerüst reingebaut, um den Dachstuhl festzuhalten. Das heißt, wir haben auf diese alten statischen Auflagen, die es gibt und die sehr gut sind noch in dem Haus, obwohl man gar nicht das Gefühl hat, aber die wichtigen Punkte waren da. Dadurch konnten wir das Gerüst hier tatsächlich überall einbauen und haben sozusagen jetzt eine Sicherheit, dass der Dachstuhl nicht weiter einknickt und irgendwie auf die Straße saust. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade eben haben wir den Dachstuhl angehoben um geschätzte 25 cm, sodass wir jetzt eine relativ waagerechte Ebene wieder haben, um die neuen Hölzer, die wir einbauen, tatsächlich auch an die Stelle zu bringen, wo sie hingehören. Wenn wir das ja mit diesem Knick jetzt repariert hätten, würde der Knick ja lebenlang bleiben. Das heißt, wir haben den Knick jetzt eigentlich rausgehoben, lassen das so stehen, reparieren jetzt die Mauerkrone und dann können wir dort den neuen Dachstuhl auflegen. Also diesen reparierten Bereich des Dachstuhls auflegen, keinen neuen Dachstuhl. Der Dachstuhl ist ja wunderbar, der ist ja da. Und der hat das jetzt alles ganz wunderbar mitgemacht, was mich sehr gefreut hat. Also ich hatte gedacht, es gibt größere Probleme, aber wir haben das jetzt hier in einer knappen Stunde komplett erledigt. Das ist also ganz wunderbar.
Damit dürfte das Haus zwar gesichert sein, seine Zukunft weiter ungewiss. So gehört die Immobilie einer GmbH, welche aber liquidiert wurde. Es handelt sich also um ein herrenloses Haus. Die Kosten für die Sicherung übernimmt aktuell die Stadt Altenburg. Im Zuge der Sicherung wurde das Haus und auch der Hinterhof gleichzeitig beräumt.
Ja, liebe Zuschauer, und mit den Kollegen vom Südthüringer Regionalfernsehen und der Mountainbike-Tourguide Anja Kallenbach geht es mal wieder aufs Rad. Wir stellen einen neuen Trail vor, der wieder als Patenschaftsstrecke dient. Und dieses Mal geht's zum Rennsteig. Mountainbiker Sven Eberhardt stellt seine Lieblingsrunde in Bad Tabatz vor.
Hallöchen hier aus dem wunderschönen Bad Tabatz. Ich bin heute hier, um eine weitere wunderschöne Patenschaftsstrecke vorzustellen. Und glaubt mir, wir werden heute einen weiteren Gipfel hier am Rennsteig erkunden.
Heute dabei ist Sven Eberhardt, ein weiterer Streckenpate aus der Thüringer Wald Mountainbike Community. Ich treffe mich mit ihm am Pumptrack im Bad Tabatz und will natürlich als erstes wissen, was mich auf seiner Lieblingsstrecke erwartet.
Eine meiner Lieblingstouren ist die Panoramarunde hier in Tabatz. Es geht jetzt erstmal straff zur Tanzbuche hoch und dann über den kleinen Inselsberg hoch auf den großen Inselsberg mit einem super Blick von da oben. Und dann genießen wir eigentlich schon die Abfahrt Richtung Tabatz runter.
Ja, ich würde sagen, das klingt hervorragend. Lass uns direkt losfahren.
Wir starten am Einstieg in den Lauchergrund direkt mit dem ersten Anstieg. Auf den ersten 4 Kilometern überwinden wir etwa 250 Höhenmeter. Das geht gleich ordentlich los. Vorbei am Zimmerberg öffnet sich bald der Blick über den Westhang. Schon hier können wir erste Aussichten auf Friedrichroda genießen. Aber auch der höchste Punkt der Tour, der Inselsberg, taucht auf der anderen Seite immer mal wieder auf. Den kurzen Abstecher zum Gickelhahnsprung sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Nicht nur für einen Schluck Wasser, sondern auch für den tollen Ausblick. Danach fahren wir weiter, bis die Strecke sich mehrfach teilt.
Hier sind wir jetzt an dem markanten Punkt angekommen, fünfarmiger Wegweiser. Man könnte sich hier noch entscheiden, in welche Richtung man fährt. Wir fahren jetzt aber Richtung Rennsteig weiter hoch und genießen die Tour weiter.
Von hier aus geht's entweder direkt zum Rudi Trail oder für alle, die lieber weniger anspruchsvoll unterwegs sein wollen, direkt Richtung Tanzbuche.
Das Fahrrad ist mir sozusagen schon an den Popo gewachsen als kleines Kind. Mein Dad hat zu DDR-Zeiten Fahrräder reparieren dürfen. Und nach der Wende sozusagen durften wir dann auch Fahrräder verkaufen. Und fahren das erste Mountainbike. So richtig neongrün, weiß und pink. Mit 21 Gang, keine Federgabel. Ja, und irgendwie hat es mich da schon gepackt.
Nach etwa 1,5 Kilometern erreichen wir die Wegkreuzung dort. Wer möchte, könnte sich hier im Gasthaus schon eine Pause gönnen. Aber Sven zieht erstmal weiter, Richtung Mariaquelle. Danach legen wir eine Pause direkt am nahegelegenen Heuberghaus ein. Mit frischer Energie folgen wir dem ansteigenden Rennsteig. Der Originalrennsteig ist hier ein schöner naturbelassener Weg und fordert noch ein paar mehr Höhenmeter ab. Alternativ kann aber auch der breite Forstweg und sogenannte Rennsteigradweg genutzt werden. Mit dem E-Bike fällt die Entscheidung hier sicher etwas leichter.
Die Tendenz zwecks Biobike und E-Bike, gerade hier im Thüringer Wald, geht die doch eher Richtung E-Bike?
Es ist 50% Biobike, die wir verkaufen, und 50% E-Bikes. Und ich sage eigentlich, es ist egal, mit was die Leute unterwegs sind. Hauptsache, die haben Spaß. Und auch das E-Bike ist nicht mehr wegzudenken.
Am kleinen Inselsberg queren wir die Verbindungsstraße zwischen Broderode und Bad Tabberz und nehmen die etwas moderatere Straßenauffahrt zum Gipfel des großen Inselsberges. Oben angekommen stehen wir auf 916 Metern. Der Inselsberg ist der höchste Punkt unserer heutigen Tour.
Schön, ne?
Das heißt dann aber auch, von nun an geht's bergab. Am Venezianerstein, ein weiteres Highlight der Tour, mit einem wunderschönen Blick über den westlichen Thüringer Wald, verlassen wir dann gleich den Rennsteig.
Ja, Sven, wie kommt es, dass du jetzt auch Pate geworden bist von dem Patenschaftsprojekt?
Ja, aus der Mountainbike-Community in Thüringen. Wir haben selber einen Fahrradladen, wir haben ein Fahrrad-E-Bart-Racing-Team, sind selber viel im Thüringer Wald unterwegs. Und aus der Sache heraus bin ich sozusagen zur Patenschaft gekommen.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Außerdem ist die Aussicht hier oben wunderschön. Aber ich habe gehört, jetzt geht es nur noch bergab und da freue ich mich drauf. Lass die Räder rollen.
Etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels des Inselsberges führt uns ein besonders schöner Wegabschnitt nun fast eben entlang.
Das war früher schon hier ganz ziemlich cool.
Nach einer letzten Straßenquerung treffen wir auf deutlich anderes Gelände und stehen am Start eines für jedermann machbaren Trails.
So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Wege vom breiten Weg in den etwas schmaleren Weg gehen. Jetzt wird's lustig.
Yes, das Warten hat ein Ende.
Nach einem ersten schmalen Abschnitt kann man nun über den sogenannten Rollercoaster Trail ins Tal fahren oder die einfachere Variante über weitere schmale Wege wählen. Wir entscheiden uns, die Tour mit einer kleinen Extraschleife um den Datenberg ausklingen zu lassen. Auf dem letzten Abschnitt genießen wir nochmal den Blick auf Bad Tabberz und erreichen schließlich unseren Start- und Zielpunkt mit vielen tollen Eindrücken von dieser Tour.
So, Anja, ja, das war meine kleine Tour hier in Bad Tabberz. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht heute.
Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, hier nach Tabat zu kommen, den Sven seinen Patenschaftstrail zu fahren. Es ist für jeden was dabei. Man kann ihn individuell anpassen. Für uns geht es jetzt nach Hause.
Liebe Zuschauer, kommen wir nun zu Neuigkeiten aus Jena. Die Bauarbeiten für den neuen Campus der Friedrich-Schiller-Universität auf dem Inselplatz laufen auf Hochtouren. Zum neuen Semester sollen die ersten zwei Gebäude bezugsfertig sein und bis Ende 2026 der ganze Komplex. Um sich vom Baufortschritt zu überzeugen, besuchte Steffen Schütz, der Thüringer Minister für Digitales und Infrastruktur, die Baustelle.
Auf dem Inselplatz wird fleißig gearbeitet, denn hier entsteht der neue Campus der Friedrich-Schiller-Universität. Bestehend aus 4 Gebäuden wird er viele der bisher über die ganze Stadt verteilten Lehr- und Forschungseinrichtungen bündeln. 2 der Bauwerke befinden sich nun kurz vor der Fertigstellung, doch der Weg dahin war nicht ganz einfach. Bereits 2007 wurden erste Pläne für die Bebauung entworfen, doch es dauerte noch bis 2020, bis der Grundstein gelegt werden konnte.
Es gab einen städtebaulichen Wettbewerb, noch von der Stadt Jena geführt. Dann wurde das Thema übergeben an den Freistaat. Wir haben einen Architektenwettbewerb ausgerufen. Es haben sich fast 90 Büros hier beworben. Als Sieger hervorgegangen ist Kurt Unique aus Dresden. Und was man heute hier sieht, hat dieses Büro mit begleitet. Es ist ein Stadtquartier, es ist ein Campus für die Universität entstanden. Ich glaube, viele Akteure hier vor Ort werden davon profitieren.
Mit einer Nutzfläche von 20.000 Quadratmetern und Baukosten von 228 Millionen Euro ist der Inselplatz-Campus nach dem Universitätsklinikum Jena der zweitgrößte Hochschulbau Thüringens. Bauherr ist der Freistaat Thüringen, vertreten durch das Landesamt für Bau und Verkehr, welcher auch den größten Anteil an der Finanzierung trägt. 84 Millionen Euro wurden von der Europäischen Union mit EFRE-Mitteln kofinanziert. Um sich den Baufortschritt anzuschauen, kam am Mittwoch Steffen Schütz, der Thüringer Minister für Digitales und Infrastruktur, nach Jena und zeigte sich sichtlich zufrieden.
Ich bin wirklich beeindruckt. Das erlebt man auch nicht alle Tage, auch nicht als Bauminister oder Infrastrukturminister. Und hier kommt das zusammen, was ich unter dem neuen Thüringen verstehe. Hochinnovativ, flexibel, tolle Arbeitsbedingungen. Etwas, wo man sich wirklich wünschen würde, noch mal zu studieren. Für die Beschäftigten exzellente Bedingungen, Ausblick, Vision. Also alles das verbindet sich hier. Und ich komme ja aus einem Bereich, wo es um Form und Funktion geht. Und Form und Funktion heißt für mich hier, dass das wirklich absolut gelungen ist, dass sich Form nicht so wichtig nimmt, aber die Funktion im Mittelpunkt steht.
Ein besonderer Schwerpunkt bei der Konzeption und Umsetzung war die Energieeffizienz der Gebäude. Aus diesem Grund werden Geothermiesonden in 60 Metern Tiefe eingesetzt, mit denen die Gebäude im Sommer gekühlt und im Winter geheizt werden können. Dazu kommen Photovoltaikanlagen auf den Dächern und die Nutzung von Abwärme aus dem Rechenzentrum zur Energiegewinnung. Nach gut 4 Jahren Bauzeit stehen nun die ersten Gebäude kurz vor der Fertigstellung.
Wir gehen davon aus, dass jetzt zum Herbstsemester die Objekte Mathematik und das Rechenzentrum übergeben werden. Dass der Bezug findet im Moment schon Stückchen für Stückchen statt. Also Möbel werden geräumt, es wird eingeräumt, es wird sortiert, Dinge werden ausprobiert. Es wird geschaut, ob die Fluchtwege alle funktionieren. Also volles Programm hier auf der Baustelle. Die Übergabe läuft Stückchen für Stückchen. Aber mit Start des Semesters, dann soll hier alles funktionieren. Die Studenten sind dann vor Ort und in dem Sinne wird es dann auch losgehen.
Die 2 verbleibenden Gebäude sollen bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Dabei handelt es sich um das 15-stöckige Psychologie-Hochhaus und die Teilbibliothek der TULP. Dort werden die Themenkomplexe Naturwissenschaften und Vorklinikum sowie eine Cafeteria untergebracht.
Mit den Kollegen vom Saale Info TV blicken wir nun nach Schleiz. Dort hat die AWO ein mobiles Familienbüro eröffnet. Sarah Rottenberg und Judith Schneedermann, die Sozialpädagoginnen der AWO Saale Orla, erzählen, was ein Familienbüro so wichtig macht und wie die Aufgaben sind. Und wie man sieht, die Eröffnungsfeier war für Groß und Klein ein absoluter Spaß.
In Schleiz wurde das mobile Familienbüro der AWO feierlich eröffnet. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen. Für die Kleinsten gab es ein buntes Programm. Von Seifenblasen über Kinderschminken bis hin zum Basteln war alles dabei. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, mit Kaffee, Kuchen, Zuckerwatte und Popcorn.
Heute ist unser Eröffnungstag vom mobilen Familienbüro hier in Schleiz. Wir haben heute im Vormittagsbereich gestartet mit dem Besuch durch den Landrat. dem Herrn Griesmann und verschiedensten Trägern hier aus dem Saale-Oller-Kreis, um unser Projekt allen bekannt zu machen. Am Nachmittag findet ein Familienfest statt, bei dem jeder teilnehmen kann. Wir haben für jeden geöffnet mit verschiedensten Angeboten. Wir haben eine Bastelstraße, wir haben ein Bewegungsangebot, wir haben Zuckerwatte und super leckeres Popcorn. Also wir hoffen, wir haben euch heute einen schönen Tag bereiten können.
Wer sind wir eigentlich? Wir sind das mobile Familienbüro der AWO. Wir sind im ganzen Landkreis für alle Familien zuständig. Wir beraten zu allen Alltagsfragen, sind Lotsen, vermitteln an die richtigen Ansprechpartner und unterstützen Familien, um eine Chancengerechtigkeit im Saale-Orla-Kreis herzustellen.
Ein besonderes Highlight des Tages war der Auftritt der Mädels von El Samba de Burg aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Burg im Saale-Orla-Kreis.
Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, cause this is Africa.
Die Eröffnung war ein voller Erfolg. Nun kann die Arbeit richtig beginnen und wir wünschen viel Erfolg und viele gute Gespräche.
Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen ein ganz wunderbares Wochenende. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.